So, die Saison ist vorbei und wir starten jetzt erstmal in die großen Rückblicktage bei uns beim Kreisfahren und analysieren eure und unsere Vorhersagen von vor der Saison 2025. Einige, die schon ein bisschen länger dabei sind, die werden sich vielleicht daran erinnern. In dem Video geht es dementsprechend um die realistischen Vorhersagen von Anfang der Saison. Und im nächsten dann eher um die steilen Thesen. Da hatten wir auch ein Video gemacht, die wir dann alle zusammen rausgehauen haben. Also Dave, ich und natürlich ihr, die Community. Und beides, kann ich jetzt schon sagen, wird super, super spannend. Würde ich sagen, Dave, schauen wir in der Folge einfach mal auf die realistischen Vorhersagen. Da sind viele interessante Sachen dabei und ich bin auch schon sehr gespannt, wo wir richtig lagen und wo nicht.
Ja, ihr habt uns vor der Saison, wie gesagt, in die Kommentare geschrieben, mit was ihr in der Saison 2025 so rechnet. Wir haben uns Anfang diesen Jahres eben dann 10 Vorhersagen rausgepickt und eingeschätzt. Ja, wir haben unseren Senf dazu abgegeben. On top haben wir selbst noch ein paar Thesen oben drauf gepackt. Und heute schauen wir mal, wer richtig lag, ob wir richtig gelegen haben mit unserer Einschätzung. Das macht sicher eine Menge Spaß. Und dann gucken wir mal, wie viel Formel-1-Experten dann wirklich in uns stecken oder wie viel Orakel. Wird spannend, bleibt unbedingt dran. Dran bleibt ihr nämlich jetzt bei Im Kreisfahren, denn da seid ihr nämlich euer Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und dann würde ich sagen, Sebastian, let's go!
Ja, wir legen los mit der ersten Frage, die wir an die Community gestellt haben an euch. Und das war natürlich die naheliegendste. Wer wird denn Fahrerweltmeister? Und die Ergebnisse, die sahen vor der Saison und vor den Testfahrten sogar noch, also das muss man auch ganz klar sagen, folgendermaßen aus. Also vor den Testfahrten, da hatte man ja wirklich eigentlich gar keinen Plan, was die Hackordnung ist. Nach den Testfahrten war es ein bisschen klarer, aber jetzt gehen wir mal rein. Also 30% von euch haben gesagt, Max Verstappen, der wird Fahrerweltmeister. Damit war er derjenige, der die meisten Votes bekommen hat. 28% dahinter, aber Charles Leclerc, sehr spannend auch. Also wir hatten alle eigentlich Ferrari ziemlich auf der Rechnung vor der Saison. Ja, Spoiler Alert, nicht ganz so glorreich, wie wir uns das alle erhofft haben. 24% haben auf Lando Norris getippt, der war auch also damit noch Dritter in den Top 3 von euch. Und alle anderen, oder beziehungsweise wir haben dann, bei YouTube kannst du ja nur 4 Positionen angeben. Wir haben dann noch die Option andere und ihr konntet dann in die Kommentare schreiben, wen würdet ihr denn dann noch so sehen? Und da waren dann unter anderem Lewis Hamilton und Oscar Piastri dabei. Ja, Lewis Hamilton, der hatte absolut gar nichts damit zu tun. Charles Leclerc hatte lange noch, ja, zumindest Außenseiterchancen. Piastri, Norris und Verstappen, die haben es ja, wie wir alle wissen, bis zum Ende ausgemacht. Und das waren eure Tipps und unsere Tipps. Die waren auch ganz spannend. Sowohl Dave als auch ich, wir hatten auf Lando Norris als Weltmeister in dieser Folge getippt. Später ist ja dann Dave auf Oscar Piastri umgesprungen. Tja. Zumindest, und das war dann nach den Testfahrten. Also das sei auch dazu gesagt, Dave. Aber sag gerne ein bisschen was dazu. Also ist auf jeden Fall mal witzig. Ferrari hatten alle auf dem Schirm und irgendwie ist es dann nicht so geworden.
Ja, wir hatten große Hoffnung, was Ferrari angeht. Natürlich, Max Verstappen muss man immer auch der Rechnung haben. Das wurde auch ganz klar deutlich bei eurer Abstimmung hier. So war es ja dann auch tatsächlich. Was ich spannender fand ist, Lando Norris war dann tatsächlich immerhin knapp einem Viertel unserer Community einen Tipp wert, einen WM-Tipp wert. Uns genauso. Aber Oscar Piastri hatte da gar keine auf der Rechnung. Die anderen Kandidaten waren ja, was hatten wir dann noch? Lewis Hamilton hatte noch jemand vorgeschlagen, glaube ich, als Weltmeister. Genau. Ja, Piastri tauchte dann unter ferner Liefen auf, aber es waren wirklich wenige, die da mit ihm gerechnet haben. Und nach rund der Hälfte der Saison sah es ja wirklich deutlich anders aus. Aber so richtig recht hatten dann wirklich nur die, die auf Lando Norris getippt haben. Wir zwei gewissermaßen, wie gesagt, ich bin dann nach einigen Rennen wirklich auf Piastri umgeschwenkt, weil ich dachte, wow, der ist wirklich abgebrüht und hat das Momentum dann wirklich auf seiner Seite irgendwann. Ich dachte, der bringt das nach Hause und kann es über die Saison retten. Ja, wie wir wissen, mit einem, nahezu epischen Tief über einige Rennen hinweg hat er es leider doch noch verloren. Trotzdem, Lando Norris ist natürlich auch ein absolut würdiger guter Weltmeister 2025, denke ich. Damit können die meisten zufrieden sein, außer wahrscheinlich die Verstappen-Fans. Die wird es natürlich zu Recht wurmen. Dass der Max Verstappen da ein paar Punkte hat liegen lassen, die hätten am Ende vielleicht dann eben gereicht. Aber man
lag
muss
ja
so fair
nicht
sein.
An ihm, Lando Norris, lag am Auto.
Ganz genau. Ja, ich denke, Verstappen hat er schon auch Barcelona zum Beispiel selber
okay,
einiges
Barcelona,
abverguckt. Österreich wurde er abgeschossen, da konnte er nichts dafür. Es
ja.
waren zwei, drei Rennen dabei, wo man ein bisschen hadern kann. Ich glaube, Bahrain, Ungarn war da auch noch irgendwie nicht ganz das Optimum am Start. Aber so ging es ja allen. Wie gesagt, Lando Norris hatte da noch ein paar andere Nackenschläge zu verkraften. Ihm sind noch viel mehr Punkte abhanden gekommen. Also ich denke, unterm Strich geht es schon völlig in Ordnung so. Tja. Gewissermaßen hatten wir beide, vor allem du, recht und ein Viertel unserer Community in diesem Fall. Lando Norris hat es dann gemacht.
Dann schauen wir mal ganz kurz auf ein, zwei Aussagen von uns vom Anfang der Saison rein. Und dann dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob wir unserem Expertenstatus gerecht werden oder nicht. Für mich ist es Norris. Der ist dieses Jahr reif, glaube ich. Von der Mentalität her hat vieles gelernt aus 2024 und er hat jetzt auch ein Auto, das wirklich von vorne bis hinten wahrscheinlich diese Saison erstes oder zweitbestes Auto sein wird. Meine Überzeugung.
Jo, dem habe ich sehr wenig hinzuzufügen, außer dass ich deinen Tipp genauso sehe. Lando Norris wird es dieses Jahr machen, meiner Meinung nach. Schauen wir mal, ob wir recht behalten oder ob jemand anders aus der Community da besser unterwegs war.
Ja, also ich bin hier relativ stolz drauf, dass ich mich direkt auf Lando Norris eingeschossen hatte. Also da habe ich wirklich stark dran geglaubt. Habe auch gesagt, dass ich ja, ihm zutraue, dass er da gereift ist. Und ja, wir werden aber sehen. Ich habe noch einige Male daneben gegriffen. So, deswegen muss ich das jetzt hier mal rausstellen. Die zweite Frage, die wir euch gestellt haben, die war natürlich die Folgefrage sozusagen. Denn wenn wir wissen wollen, wer wird Fahrerweltmeister, wollen wir natürlich auch wissen, wer wird Konstrukteursweltmeister. Und das haben wir euch natürlich gestellt. 59% von euch haben gesagt, hier, das springende Pferd macht's,
Halleluja.
ja. Der Ferrari wird
Halleluja.
mal wieder ganz oben stehen, aber da waren sie weit davon entfernt. Vierter geworden in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das war vor allem hinten raus in der Saison richtig bitter, ja. Und so gut
Ja.
Charles Leclerc es gemacht hat, nicht mal der konnte die Kohlen aus dem Feuer holen. Und Hamilton, wissen wir, ist die letzten vier, fünf Rennen dann so richtig eingebrochen. Ja, da ging gar nichts mehr. 31% immerhin haben richtig gelegen, haben gesagt, McLaren wird's wieder, ja. Noch dominanter ja dieses Jahr als letztes Mal. 666 Punkte letzte Saison. Dieses Jahr waren es 830
Über
noch ein
800,
paar.
ja, irgendwie sowas,
833,
genau.
glaube ich. 833
Irgendwie
ist es,
so.
glaube ich, ja. Und 9% haben gesagt, Red Bull, da waren viele von euch auch realistisch und haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, das ist eigentlich nur Max Verstappen. Der Red Bull wird wahrscheinlich nicht mehr so dominant sein diese Saison. Und damit lagt ihr richtig, ja. Und jetzt muss ich aber sagen, ich habe nicht richtig gelegen. Übrigens, weitere gab es nicht, ne? Also ihr habt Ferrari, McLaren,
Keiner hat
Red
sich
Bull.
getraut, auf andere Teams zu setzen.
Ja,
Mercedes hat mich überrascht, dass das niemand auf der
hat
Rechnung
auch
hatte.
keiner denen zugetraut, aber gut, nach den letzten paar Saisons
Ja.
ist das irgendwie klar gewesen. Aber trotzdem, ne, die sind ja dann Zweiter geworden in der
Ganz
Konstrukteursweltmeisterschaft
genau.
dieses Jahr. Also die haben uns alle Lügen gestraft sozusagen. So, und ich habe jetzt dann natürlich folgende Argumente geliefert, die damals sehr stichhaltig klangen und wie gesagt vor
Oje.
den Testfahrten. Naja, hören wir mal rein.
Ja, und ich bin da voll auf der Linie mit der Mehrheit der Community. Auch ich glaube, Ferrari wird es machen, auch wenn sie wahrscheinlich nicht das beste Auto haben werden, zumindest am Anfang der Saison. Spricht aktuell nach den Testfahrten zumindest nicht dafür. Wir können gespannt sein, vielleicht ist ja auch alles ganz anders dann ab Melbourne. Aber die Fahrerpaarung, glaube ich, macht den Unterschied. Die zwei, die musst du erstmal schlagen und die wissen, wie Christian Danner letztens auch gesagt hat, die wissen, wie man Punkte macht. Und dementsprechend, ich glaube, das wird für Ferrari zumindest in der Konstrukteursweltmeisterschaft den Unterschied machen.
Ist da nicht so gekommen, Dave, aber du hast es besser
Nee.
gemacht, denn dein Tipp war ja McLaren.
Ja, ich habe auf McLaren getippt. Ich dachte mir, die haben wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt. Seit, naja, Mitte 23 ungefähr haben sie bewiesen, dass sie A, jedes Upgrade, das ans Auto kommt, wirklich da funktioniert, ja, und dass sie generell die Regeln verstanden haben, diese Ground-Effect-Autos verstanden haben, die Reifen verstanden haben, die Aufhängungsgeometrie und so weiter. Das haben sie 2024 dann eben wirklich konsequent über eine Saison hinweg ja, verstärkt, ja, nochmal bewiesen. Deswegen war ich auch überzeugt davon, dass am Ende dieses Regelzyklus, wo eigentlich dann keiner mehr wirklich diese Autos weiterentwickeln würde, dass McLaren da einen Vorteil behält. Gewissermaßen kam es ja so, sie sind mit einem ja, dominanten Auto in die Saison gestartet. Red Bull hat dann na, hinten raus in der zweiten Saisonhälfte oder im letzten Saisondrittel erheblich aufgeholt, weil sie eben weiterentwickelt haben, McLaren eben nicht mehr. Trotzdem hat es gereicht. Den Konstrukteurstitel haben sie relativ früh schon eingetütet mit ja beinahe am Ende doppelt so viel Punkten wie der zweitplatzierte Mercedes. Ja, also Mercedes liegt hier bei 469, McLaren bei 833, wie du schon gesagt hast. Da liegen Welten dazwischen. Nicht zuletzt eben auch, weil sie zwei sehr, sehr gute, starke und gleichwertige Piloten haben, die hungrig sind. Auch das ist natürlich ein Argument, das man nicht vergessen darf. Bei Red Bull ist es ja bekanntermaßen anders. Bei Ferrari wussten wir nicht so recht, inwiefern Hamilton da auf die Beine kommt oder wie schnell. Bei Mercedes hatten wir das Fragezeichen hinter Antonelli natürlich. Deswegen war das für mich eigentlich eine klare Sache. McLaren hat hier das beste Paket insgesamt aus technischem Know-how, aus zwei starken Piloten. Die machen das Ding locker und ja, so kam es dann auch.
Tja, und wo wir bei Antonelli sind, da sind wir schon bei dem guten Übergang zu unserer dritten Frage. Die lautet nämlich, wer gewinnt früher sein erstes Rennen, Lawson oder Antonelli? Und na gut, jetzt retrospektiv wissen wir, keiner von beiden hat gewonnen. Aber Antonelli war zumindest mal relativ nah dran. Der war schon mal auf dem Podium bei Lawson. War die Herrlichkeit dann nach zwei Rennen dann vorbei. Der ist ja dann runtergestuft worden aus Red Bull, rausgekickt und musste dann zu den Racing Bulls. Aber vor der Saison sah es noch ganz anders aus. Da haben nämlich 34% von euch gesagt, Lawson wird früher sein erstes Rennen gewinnen. Ich meine, hey, theoretisch kann das immer noch zutreffen, ne? Weil beide haben noch nicht gewonnen. Nächste Saison kann ja noch einiges passieren, aber ich glaube, da hat Antonelli wahrscheinlich die besseren Karten. Wenn dann Lawson wirklich sein Rennen vor Antonelli gewinnt, dann wäre das echt aller Ehren wert. 32% haben gesagt, Antonelli macht es eher. Ja, und 35% hatten dann sich für keiner entschieden und damit hat die knappe Mehrheit von euch auch recht behalten. Wir haben dazu übrigens Folgendes gesagt.
Würde ich dazu tendieren, dass der Italiener vielleicht eher ein Rennen gewinnen kann. Ja? Der Red Bull schien erneut ein sehr spezielles Fahrverhalten aufzuweisen, wahrscheinlich wieder sehr spitz. Vielleicht kann Max Verstappen damit umgehen, vielleicht auch nicht, aber für einen... Ja, Liam Lawson, der dann neu ins Team kommt, für den sehr vieles noch neu ist, sich dann auch noch ein sehr zickiges Auto zu gewöhnen, das könnte dauern. Deswegen, ich denke, der Mercedes sah sehr gut aus, sehr stark, mit Ferrari gleich auf, gar nicht so weit hinter dem McLaren. Und Antonelli machte während der Testfahrten eben einen super, super routinierten Eindruck schon, ja.
Ja, und und du hast ja auch gesagt, eher trauen wir es Antonelli zu. Ich habe dann auch gesagt, Lawson wird in der WM vor ihm stehen. Beides ist nicht eingetroffen. Aber ich glaube, Antonelli war definitiv näher dran. Deswegen können wir schon so ein bisschen, so komplett falsch waren wir nicht gelegen. Also recht hatten wir nicht, aber waren wir nicht komplett daneben gelegen. Also er war schon stärker, aber hatte natürlich auch das bessere Auto. Und wie mit Lawson umgesprungen wurde, na, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Das war nicht okay. Klar, war kein guter Saisonstart, aber wenn man dann mal so schaut, was Red Bull alles für Probleme hatte, war schon bitter. Ich sag mal so, ich glaube, wenn Christian Horner vor der Saison gegangen wäre und Laurent Mekies da schon Teamchef gewesen wäre, ich glaube, der hätte eine ruhigere Hand an den Tag gelegt und dann wäre Lawson zumindest nicht nach zwei Rennen rausgeschnitzt worden. Kann ich mir nicht vorstellen.
Definitiv. Grundsätzlich, das werdet ihr sehen, du hast es ja schon angekündigt, Sebastian, das ist ja jetzt nur der Auftakt unserer großen Rückblickwochen, sagen wir mal. Ja. Es gibt eine ganze Menge Themen, auf die wir zurückblicken müssen, auch unsere Prognosen, Hot Takes und so weiter. Und da werdet ihr merken, nicht nur jetzt in dieser Folge, sondern auch in den nächsten, wir haben vor der Saison eine ganze Menge auf Liam Lawson gehalten. Also große Stücke haben wir da auf ihn gehalten. Wir haben erwartet, dass er sich ganz gut behaupten würde bei Red Bull, weil er eigentlich das richtige Mindset mitbringt. Keiner konnte damit rechnen, dass er wirklich letztendlich keine faire Chance bekommt. Ja, wenn man da nach zwei Rennen auf Kursen, auf denen man noch nie gefahren ist, einfach wieder aus dem Team entfernt wird, das macht von vorne bis hinten einfach keinen Sinn. Und dann eben einen Tsunoda hochzuziehen, der auch sich mit einem ganz anderen Team auf die Saison vorbereitet hat. Das war wirklich eine der dümmsten Entscheidungen der letzten Jahrzehnte, glaube ich, die Red Bull da wirklich gebracht hat. Ich sag mal so, keiner der Verantwortlichen für diese Entscheidungen sitzt heute noch im Sattel. Ja. Malt euch da selber aus, was davon zu halten ist. Sowohl Christian Horner als auch mittlerweile Helmut Marko sind Geschichte bei Red Bull. Du hast es gesagt, hätte, wäre, wenn. Mit Laurent Mekies wäre das mit Sicherheit nicht passiert. Schade für Lawson. Ich freue mich dennoch, dass er zumindest für 26 eine realistische Chance kriegt, eine ganze Saison inklusive Vorbereitung mal abzuspulen. Das wäre das erste Mal für ihn seit vielen Jahren, dass er in einer beliebigen Rennserie einfach mal ordentlich durchziehen kann, sage ich mal. Ich hoffe, er wird sich da gut behaupten gegen Lindblad. In diesem Jahr war es nichts, natürlich meilenweit weg von einem Sieg. Immerhin hat er dann in der zweiten Jahreshälfte ein paar ordentliche Rennen gezeigt, gut gepunktet, war auch im Qualifying-Teilweise stark. Aber ja, gewonnen hat weder Antonelli noch Lawson. Somit wäre die richtige Antwort gewesen, keiner, 35%, und die Mehrheit haben sich dafür entschieden, wir leider nicht.
Ja, und damit sind wir bei der vierten Frage. Wir haben gefragt, welches wird das beste Mittelfeldteam? Und da war die Sache klar vor der Saison. Ihr habt mit überwältigender Mehrheit gesagt, Aston Martin wird das stärkste Mittelfeldteam mit 41%. 24% haben gesagt Williams, Glückwunsch an euch. Haas haben 19% auf der Rechnung gehabt und Alpine 16%. Und für die hatte ich mich auch entschieden. Wir hatten ja ausführlich auch begründet, dass wir Alpine wirklich im Aufwind sehen, vieles richtig zu machen scheint. Aber ja, das ist dann nicht so gekommen. Aber Dave hat es besser gewusst, wie so oft, und hat auf Williams gesetzt. Und da muss ich sagen, Glückwunsch, Dave, für du hast den richtigen Riecher bewiesen. Wir haben ja alle
Kompetenz,
so ein bisschen,
mein Lieber, Expertise.
Naja, wir haben ja alle schon von Carlos Sainz auch ausgiebig gehört. Ja, er glaubt an das Team, und auch so James Bowles, was der so aufbaut, da war schon Hand und Fuß dahinter, aber so richtig zugetraut hatte ich es ihnen nicht unbedingt. Vor allem jetzt dachte ich, dass Alpine tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Momentum hat, da stabilisiert sich auch und so weiter und so fort. Vor allem, nachdem sie ja in der Saison davor auch in Brasilien so einen Überraschungserfolg mit dem Doppelpodium und fast Sieg hatten. Ja, also aber Pustekuchen, ja, Williams hat uns da wirklich positiv überrascht, ne? Vor allem Carlos Sainz.
Wir müssen das nochmal überprüfen. Ich glaube, unsere Prognosen haben wir nach den Testfahrten abgegeben, die Community vor den Testfahrten. Ich glaube, so war das. Und während der Testfahrten waren sowohl Williams als auch Alpine überraschend stark. Ich glaube, deswegen kam das zustande, dass du dich
für Alpine
entschieden
hast. Sauber sah so schlimm aus, glaube ich.
Ja, es gab einige Loser, aber Alpine und Williams sind uns sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Und naja, letztendlich war es dann ein Gamble. Du hast dich für die einen entschieden, nicht für die anderen. Bei Alpine hat sich dann leider wirklich nicht als wahr herausgestellt. Die haben da bei den Testfahrten offensichtlich irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, ein paar Showrunden gedreht, um vielleicht Sponsoren anzulocken. Briatore, der alte Fuchs, kennt da alle Tricks. Aber gebracht hat's nichts, denn man muss natürlich so eine Leistung dann auch bestätigen über die Saison hinweg. Das ist Alpine überhaupt nicht gelungen. Sie sind krachend gescheitert, sind mit relativ großem Abstand Letzter in der Konstrukteurswertung geworden. In den allermeisten Rennen waren Colapinto dann, erst Jack Doohan, dann Franco Colapinto, neben Pierre Gasly, die waren da alle chancenlos. Und ich glaube, Jack Doohan und Franco Colapinto sind die einzigen Fahrer, die nicht gepunktet haben in dieser Saison. Das liegt sicher nicht daran, dass sie nicht Auto fahren können. Dieser Alpine war einfach eine Gurke. Was Pierre Gasly wiederum da ausgeholt hat, ist grenzt schon ja stellenweise an Wunder. Der war mehrfach im Q3 mit diesem Auto, hat auch 22 Punkte genau im Alleingang geholt, 100% für sein Team, sehr, sehr stark. Aber Williams war dann am Ende des Tages best of the rest. Und sie hätten sogar noch besser sein können, wenn Carlos Sainz schon eine gute erste Saisonhälfte gehabt hätte und Alex Albon eine gute zweite. Sie haben sich da gewissermaßen abgewechselt. Erst war Alex Albon super stark, hat da tolle Resultate eingefahren und eine ganze Menge Punkte gesammelt. Der ist dann irgendwie im letzten Saisondrittel wirklich hinten übergefallen und hat keinen Fuß mehr irgendwie auf den Boden gekriegt. Da aber kam Carlos Sainz auf, der dann immer besser in Fahrt kam mit dem Auto, mit dem Team zusammengearbeitet hat. Einige Podien hat er geholt sogar, zwei im Grand Prix, einer im Sprint. Sensationell, also wirklich, wirklich starke Leistung, und man darf nicht vergessen, laut offiziellen Angaben hat Williams diese Saison komplett geopfert und eigentlich nichts entwickelt oder nur das Allernötigste, weil sie voll aufs neue Reglement 2026 gehen. Schauen wir mal, ob sie sich da nochmal steigern können oder ob das dann heiße Luft war, aber sollte es nochmal nach vorne gehen, dann klopfen sie aber wirklich bei den ganz großen Teams an, denke ich.
Ja. Tja, und jetzt wird es super spannend, denn unsere nächste Frage, die fünfte, die lautete, wer verursacht 2025 den meisten Schaden? Und das war fast schon absehbar. 52% von euch haben gesagt, Lance Stroll, der macht zu viel kaputt, das wird die Teams am meisten kosten von allen. Dann Isaac Hascher habt ihr auf der Rechnung gehabt, der war auf Platz 2, 24%. 17% haben gesagt Mr. X, ja, da konntet ihr dann wieder in die Kommentare reinschreiben, wen ihr da seht. Da waren unter anderem die Kameraden Antonelli, Colapinto, George Russell, das hat uns sehr überrascht damals. Pastor Maldonado war so eine Spaßantwort,
Schön.
Ja.
ehemaliger Formel-1-Rennfahrer. Ja. Und Olli Bärmann war dann nochmal dahinter mit 6% als reguläre Antwortmöglichkeit.
Ganz witzig an dieser Stelle, wenn ich einhaken darf, Franco Colapinto wurde da genannt, der überhaupt nicht regulärer Pilot war eigentlich zu dem Zeitpunkt. Der saß auf der Ersatzbank und man konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob und wann und wo er überhaupt zum Einsatz kommt.
Es gab das Gerücht damals schon, dass er dass Doohan schon nach Australien ersetzt werden soll. Genau. Das hatten wir in der Folge noch gesagt. Aber ja, deswegen hatte da so viele auch Colapinto dann genannt, ja, weil das die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen haben. Aber jetzt haben wir natürlich auch die offizielle Rangliste. Aber bevor wir das euch runterbeten, einmal hier kurz unsere Einschätzung. Gerade ich habe da ganz schön ins Klo gegriffen.
Schwer zu sagen. Ich füge mich einfach aus Jux der Mehrheit und sage, Lance Stroll würde für den meisten Schrott sorgen in diesem Jahr.
Ich finde es generell sehr schwierig, weil ich finde, die aktuelle Generation von Fahrern und auch die Rookies, die bisher jetzt fahren durften, die haben ihren Job eigentlich immer super gemacht. Da ist jetzt keiner dabei, der irgendwie komplett dem die Sicherungen durchbrennen oder der irgendwie von den Fähigkeiten so auf dem Level Mazepin irgendwie wären, der dann irgendwie aufgrund seiner Limitationen sozusagen dann schon irgendwie eine Gefahr darstellt. Was ich mir aber vorstellen kann, jetzt machen wir wahrscheinlich einige Feinde, bitte nicht böse irgendwie werden. Ich meine es gar nicht böse, aber Max Verstappen, der wird nämlich diese Saison deutlich mehr unter Druck stehen als die paar davor. Und der ist ja jemand, der sehr hart kämpft. Ich glaube, es wird diese Saison so sein, dass extrem viele Leute da einfach so stark dagegen halten werden, dass der so ein bisschen nachjustieren muss, was seine Aggressivität angeht. Und ich glaube, da könnte es ein oder andere Mal wirklich krachen. Also ich bin aber gleichzeitig der Meinung, um das auch gleich wieder zu relativieren, dass da nichts irgendwie völlig Gestörtes dabei sein wird, wo man dann sagt, da hat er jetzt irgendwie aus Dummheit irgendwie Schrott produziert oder so. Ich glaube, dass diese Saison sowieso da keine riesen Crash irgendwie anstehen werden.
Tja, du dachtest, Max Verstappen verursacht den meisten Schrott. Spoiler, ja. Er ist tatsächlich der Pilot, der am wenigsten Unfallschäden verursacht hat in diesem Jahr. Liegt auf dem letzten Platz sozusagen in dieser Reihenfolge mit $450,000.
Das ist geschätzt. Ja dann der Beste sozusagen.
Das ist der Beste von allen, genau. Ja. Ich dachte auch, ich habe mich da der Mehrheit gefügt und dachte, Lance Stroll macht wieder Stroll-Sachen, aber der hat sich einigermaßen aus den größten Scharmützeln zumindest rausgehalten. Er hat nur 2,67 Millionen Schaden verursacht in dieser Saison.
Führt meisten dadurch.
Wollte gerade sagen, liegt damit auf Platz 4 der Tabelle, aber wer liegt denn auf den vorderen Plätzen?
Ja, eins zuerst mal gesagt, also George Russell ist sogar ganz knapp noch auf Platz 2, die am wenigsten Schaden verursacht haben. Also Verstappen am wenigsten, 450.000 Euro hat er sein Team gekostet durch Schäden. Russell 475.000. Und damit sind es die einzigen beiden Fahrer, die unter 500.000 Schaden, in Dollar ist es übrigens alles, ihre Teams gekostet haben. Dann kommt
Ocon. Wenn man bedenkt, dass der Verstappen dem Russell ins Auto gefahren ist in Barcelona, was sicher einige Euros da eingezahlt hat oder Dollars, dann
das wird wahrscheinlich
hätte es
auch
noch
schon
weniger sein können. Ne?
Gewesen sein, genau. Dann wahrscheinlich noch ein bisschen Unterbodenschäden hier und da, aber das genau, das wird wahrscheinlich der Hauptanteil gewesen sein, ja. Also, dann ich zähle es auch schnell runter. Ocon 692.000 Euro. Antonelli, der hatten ja viele von euch dann auch auf dem Schirm, nur 910.000, also auch einer der besten sozusagen, was das angeht. Alonso 927.000, Hülkenberg 1,03 Millionen, Alex Albon 1,23 Millionen, Pierre Gasly 1,32 Millionen, Carlos Sainz 1,53 Millionen, Hamilton 1,65 Millionen und dann sozusagen nach Bärmann 1,70 Millionen. Sind wir schon jetzt in der zweiten Hälfte sozusagen, wo es dann so langsam aber sicher bergab geht.
Flop 10.
Genau, wobei es ist alles noch relativ nah beieinander. Auch Colapinto 1,87 Millionen ist relativ noch nah dran an so Kameraden wie Sainz oder Hamilton, also das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Hatcher war auch noch in Ordnung, 1,97 Millionen und dann kommen die 2 Millionen Euro-Männer sozusagen. Jack Doohan, und das ist ja bemerkenswert, 2,12 Millionen, aber der hat ja auch nur 2 Rennen gefahren.
Nee, der hatte 5, glaube ich, 4, oder 5? So.
Auf jeden Fall
aber
nicht
viele. Aber die meisten Kosten werden aus Suzuka stammen, wo er das Ding halt einfach komplett
zerlegt hat. Der ist aufgemacht, zu spät, geschlossen sozusagen und aus der Kurve hat es ihn geschmissen. Oscar Piastri, 2,17 Millionen. Baku lässt wahrscheinlich grüßen. Übrigens, der McLaren-Crash, der am meisten gekostet hat, das war übrigens der in Texas, ja, wo sie sich da unfreiwillig berührt hatten. Da gab es ja diese Kettenreaktionen, eingeleitet durch Hülkenberg und Alonso, die konnten aber auch nichts dafür und dann hat es dann alle rausgeschmissen. Tja. Unter anderem eben die beiden McLaren. Also das war natürlich auch was übrigens Verstappen sehr gefreut hat. Das hatten wir, glaube ich, auch gar nicht bisher in den Saison-Mini-Analysen drinnen. Also ist auch ein großer Faktor natürlich gewesen, wo Verstappen profitiert hat. War fairerweise der Sprint, muss man sagen. Ja, aber
dadurch fehlte dem McLaren halt jegliche Infos, was der Reifen und so weiter angeht. Ja. Und der Grand Prix lief für die beiden dann nämlich auch nicht gut.
Sehr schlecht, genau, ja. Dann haben wir, wie gesagt, Charles Leclerc 2,2 Millionen auf Platz 5, also auch schon relativ viel. Lance Stroll dann mit 2,67 Millionen auf Platz 4. Lando Norris, tatsächlich der
schrottreifste Topfahrer sozusagen, aber eben auch unter anderem deswegen, also Piastri und Norris vor allem eben wegen Texas, wegen dem Sprint.
Zählt auch der Motorschaden rein, weißt du das?
Nein.
Da kann er nichts für, zählt nicht rein, okay.
Nee. 2,89 Millionen Norris, Tsunoda 3,98 Millionen gemeinsam mit Bortoleto, der hat ebenso viel verursacht, also das sind die Crash Fahrer der Saison und Bortoleto wäre dann sozusagen die richtige Antwort gewesen, hat keiner von uns auf dem Schirm gehabt, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil es einer der Fahrer möglicherweise war, die wir am wenigsten einschätzen konnten. Man, den Namen hat man schon mitbekommen irgendwie, aber ist ja, wie es ist. Also waren wir alle weit daneben und vor allem ich, Max Verstappen. Ich hatte, habt ihr schon gesehen, es begründet damit, dass er vielleicht im WM-Kampf, wenn es dann heißer wird, öfters mal rabiat zur Sache geht, aber nichts da. Muss ich auch sagen, wir bringen ja dann nochmal einen Saisonrückblick, auch nochmal extra, kommt dann in einer der nächsten Folgen. Was mich so ein bisschen an der Saison enttäuscht hat, war halt dieses fehlende Racing auf der Strecke. Es war schon ziemlich spannend, vor allem natürlich im Vergleich zum letzten paar Saisons, wo Verstappen da keine Konkurrenz hatte, großartig. Aber es gab halt eigentlich immer nur dieses theoretische Durchrechnen. Was passiert, wenn der dort irgendwie landet? Auf der Strecke gab es ganz, ganz selten was. Aber kommt alles noch. Wir machen jetzt erstmal weiter. Wir haben nämlich als weitere Frage, als letzte sozusagen an euch und dann kommen unsere Thesen sozusagen. Welches wird das beste Rennen der Saison? Und da waren die Antwortmöglichkeiten. Silverstone, Sao Paulo, ein anderes Rennen, konnt ihr natürlich wieder in die Kommentare schreiben. Und Las Vegas. Gewählt habt ihr folgendermaßen. 35%, damit die Mehrheit Silverstone. 32% Sao Paulo sind auch eigentlich generell die zwei beliebtesten Strecken bei der Formel-1-Fanschaft. Und 23% haben gesagt, irgendein anderes Rennen. Da wurde unter anderem genannt der Ungaroring bei Regen, Suzuka bei Regen, Monza, Belgien. Also so ziemlich die Klassiker sozusagen. Und 10% tatsächlich Las Vegas, ja, das hat uns ja alle überrascht, aber gerade das war ja diese Saison nicht so wahnsinnig spannend. Die ersten zwei Rennen, die wir in Las Vegas erlebt hatten, ist ja erst seit 23 dabei, der Grand Prix. Die waren tatsächlich ziemlich nice. Dieses Jahr war es nicht ganz so spannend, es war eher so ein theoretisches Ding. Vor allem halt auch deswegen spannend, weil halt die WM sozusagen so auf der Zielgeraden war. Naja, sei es wie es sei, ich habe gesagt Silverstone, Dave, du hast gesagt Baku und die hatten es beide in sich. Also auch da jetzt mal kurz als Referenz, motorsportmagazin.com, also die englische Motorsport-Magazin sozusagen, die hatten jetzt, oder die haben gerade eine Wahl am Laufen, ja, was denn der beste Grand Prix des Jahres war und die hatten vorselektiert jetzt und für die war es Australien, Großbritannien, also Silverstone, ne, Sao Paulo, Brasilien, Schrägstrich und Ungarn, also da waren wir schon eigentlich super dabei, ja, das heißt, ihr wisst Bescheid. Und wir wissen auch Bescheid. Und so richtig falsch kann man da nicht liegen. Da waren ja viele gute Rennen dabei.
Das ist ja sehr subjektiv vor allem. Ne? Also genau. Australien war natürlich als Opener großartig mit dem Regen dann und gleich Drama am Anfang. Piastri hat sich da weggedreht. Ja. Und Lando Norris hat aber tatsächlich schon da ein ziemliches Meisterstück abgeliefert. Ja, es hat die Nerven behalten gegen Max Verstappen, der da wirklich angeballert kam von hinten. Naja, im Regen sehr, sehr stark ist. Konnte da den wirklich Vorteil des sehr guten Autos maximal umsetzen auf jeden Fall. Und ist gut in die Saison gestartet. Aber auch Baku war in Ordnung, war natürlich, die Spannung rührte vor allem daher, dass Oscar Piastri da langsam die Nerven abhanden kamen scheinbar. Er ist da ja zweimal verunfallt, ne? Frühstart im Rennen, gleich ein Unfall in der ersten Runde noch. Und das war dann so der Moment, wo vielleicht doch einige gewagt haben zu träumen, ob der Piastri vielleicht diese WM noch weggibt und an wen, ne? Wusste man ja auch noch nicht so richtig. Und Verstappen war dann schon langsam aber sicher am aufsteigenden Ast, das war sehr gut. Sao Paulo ist natürlich immer fantastisch, Interlagos liefert eigentlich immer so, auch dieses Jahr. Was mich aber enttäuscht hat, und das ist mir irgendwie eher im Gedächtnis geblieben als die guten Rennen, Suzuka war sehr enttäuschend und Spa. Also beide Traditionsstrecken, die eigentlich fantastisch sind für jeden Fahrer, tolle fahrerische Herausforderung. Aber fürs Racing sind diese beiden Strecken mit dieser Generation Autos leider wirklich denkbar schlechter. Ihr erinnert euch vielleicht, in Suzuka waren beide McLaren eigentlich schneller als der Red Bull von Verstappen vorne. Der ist aber nach vorne gekommen und vorne geblieben, weil beide einfach nicht überholen konnten. Das lag nicht an den Piloten, das lag einfach daran, dass die Kombination aus dem Fahrer und dem Auto eben nicht so viel schneller war wie der Red Bull vorne. Suzuka ist eine sehr enge Strecke, also sehr schmales sehr schmale Fahrbahn so. Und die Autos sind ja wirklich Panzer mittlerweile, das heißt, breit, man hat dann gefühlt noch weniger Platz. Und Spa war ganz ähnlich. Man konnte einfach nicht nah genug hinterherfahren, nicht nah genug ranfahren, um da irgendwie Manöver zu starten. Das fand ich sehr, sehr schade, weil es wirklich diese Rennen sind, auf die wir uns jedes Jahr maximal freuen. Ich hoffe inständig, das wird mit der nächsten Fahrzeuggeneration dann deutlich besser.
Ja, ich gehe davon aus. Also, aber trotzdem mal schauen, wie viel besser es wird, denn das sind jetzt zum Beispiel zwei Strecken. Da gibt es nicht verschiedene Möglichkeiten, durch die Kurve zu fahren. Silverstone zum Beispiel ist so eine Strecke, da hast du, oder auch, auch diese erste Kurve eben in Austin, wo es gekracht hat. Da hat es halt auch deswegen gekracht, weil du die auf die verschiedensten Arten und Weisen nehmen kannst und dann Leute natürlich Dinge probieren. Und das auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite steigt dann natürlich das Risiko, dass vor allem am Start dann es scheppert. Naja, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Nächste Saison mit vielen, vielen neuen Regeln. Es lohnt sich, ein Abo dazulassen, denn wir werden auch da euch auf Laufenden halten, wie das dann letztlich genau ausschauen wird, einfach nochmal für euch auch alle erklären, in so einfachen Worten wie möglich, damit da jeder abgeholt ist. Und natürlich, es ist ja wirklich nicht mehr lange hin, 1,5 Monate, dann geht es schon wieder los mit den Tests und dann ist auch nicht mehr lange hin, dann wird auch schon sozusagen das erste Rennen dann starten. Wir begleiten natürlich die ganzen Vorstellungen von den Autos, ne, geben unsere Einschätzungen zu den allen möglichen Gerüchten, die dann auch sicherlich aufploppen. Ihr wisst ja, also auch zwischen der Saison geht es dann richtig rund teilweise. Weil sie, je näher wir dann vor allem deinen Tests entgegensehen. Und es ist natürlich dann auch immer ein Fest, wenn die neuen Autos dann vorgestellt werden. Aber jetzt erstmal sozusagen die großen Rückblicktage. Das nächste Video ist dann die steilen Thesen. Da haben wir euch auch wirklich nach mutigen Aussagen gefragt. Ja? Ja. Also was ihr glaubt, was jetzt in dieser Saison, also wie gesagt, zum Anfang der Saison haben wir das gefragt, was in dieser Saison vielleicht für verrückte Sachen passieren können. Und da waren auch einige Knaller dabei, auch von uns. Also dementsprechend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, werden wir es euch hier auch direkt verlinken, beziehungsweise dann in der Videobeschreibung. Und wenn ihr früh dran seid, wie gesagt, Abo dalassen, dann verpasst ihr nichts. Am besten die Glocke aktivieren. Und damit sehen wir uns im nächsten Video.
Träumchen machen wir. Bis dann. Ciao.